Erinnert ihr euch noch daran, wie das früher war? Da waren wir so lange gesund, bis wir krank wurden. Und danach waren wir wieder gesund. Heute ist das anders. Heute entscheiden nicht mehr wir, ob wir gesund sind. Heute entscheiden Politiker und Virologen. Erstens durch einen Test, der dafür gar nicht gemacht ist. Ist der Test positiv, dann sind wir krank und werden weggesperrt, auch wenn wir uns gesund fühlen. Und zweitens entscheidet eine Impfung, die in wenigen Monaten hastig produziert wurde. Lassen wir uns impfen, dann dürfen wir uns gesund nennen. Ohne Impfung sind wir eine tickende Zeitbombe. Klingt wie ein schlechter Science-Fiction. Für meinen Gast ist es die Enteignung der Gesundheit. Darüber sprechen wir und über vieles mehr. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Gerd Reuter.
Hallo, schöne Grüße nach Gerd.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Radiologie und Universitätsdozent. In 30 Berufsjahren hatten Sie leitende Klinikpositionen in Deutschland und Österreich. Für Ihre Leistungen wurden Sie 2005 mit dem Eugenie- und Felix-Wachsmann-Preis der Deutschen Röntgengesellschaft geehrt. Dann sind Sie aus dem Medizinbetrieb ausgestiegen, weil, ich zitiere, meine Zweifel zunehmend gewachsen sind und ich kein Erfüllungsgehilfe mehr für schlechte Medizin sein wollte. Seitdem sind Sie Medizinaufklärer und schreiben kritische Bücher wie den Spiegel-Bestseller Der betrogene Patient oder Die Kunst, möglichst lange zu leben. Sie beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit Medizingeschichte, schreiben außerdem für Fachzeitschriften, für das journalistische Portal Rubicon und halten Vorträge zur Rolle der Medizin in der Gesellschaft. Ihr neues Buch erscheint im März und heißt Heilung Nebensache. Sie beschäftigen sich natürlich mit der aktuellen Krise auch für Ihr neues Buch. Die Belegung der Intensivstationen ist schon lange konstant und die Belegung mit Corona-Patienten geht sogar zurück seit Anfang Januar um 14%, nachzusehen beim Intensivregister DIVI. Trotzdem soll jetzt der Mega-Lockdown kommen. Macht das aus Ihrer Sicht irgendeinen Sinn?
Ja, die ganzen Lockdown-Maßnahmen machen ja überhaupt keinen Sinn. Der ganze Begriff ist ja schon eigentlich ein einziger Taschenspielerbegriff. Lockdown, Englisch, nicht jeder versteht das ganz genau, hört sich ja irgendwie harmloser an als jemanden einschließen und wegschließen. Und das ist es nämlich. Das ist eine sehr brutale Maßnahme, die eigentlich nur dann irgendwie angewendet werden sollte, wenn tatsächlich eine gesellschaftliche Akzeptanz besteht. Ob die besteht, da habe ich schwere Zweifel dran. Zunehmend mehr, wenn man sich umhört und umsieht. Und das andere ist, dass es einfach keinerlei wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass diese Maßnahme zur Eindämmung irgendeines Infektionsgeschehens etwas nützt. Es gab ja jetzt erst jüngst die Studie von John Ioannidis, die das für verschiedene Länder verglichen hat, was ja unserer lebenswirklichen Erfahrung entspricht, dass das, was als Maßstab hier genommen wird, irgendwelche PCR-Tests und Belegungszahlen in Krankenhäusern, sich überhaupt nicht geändert hat, egal welche Restriktionen verhängt werden.
Ioannidis sagt ja, Lockdown nutzt nichts, schadet's nur, wird aber hier überhaupt weder berichtet noch von der Politik wahrgenommen. Interessiert keinen, ne? Ist verrückt.
Ja, aber das erleben wir ja jetzt seit fast einem Jahr, dass eben nur ganz einseitig sehr wenige Leute gehört werden, die sich dann noch als Wissenschaft ausgeben. Ich sage nur Herrn Drosten und Co., die wissenschaftlich alles andere als in der ersten Liga, sondern allenfalls in der dritten Liga überhaupt spielen. Wissenschaftlich auf dem Podium ernst zu nehmen, in der Wissenschaft überhaupt keine Rolle spielen und die eigentlich ja völlig abhängig sind von der Politik, die in Instituten sitzen, ob das jetzt die Leopoldina ist oder irgendwelche Max Planck oder anderen Gesellschaften, die von Staatsgeld abhängig sind und die offensichtlich auf Zuruf sogenannte Wissenschaft liefern, die dann in der Regel nicht mal irgendwelche Literaturverweise abliefert, wo man sagen muss, das ist keine Wissenschaft, das ist die Vorspiegelung von Wissenschaft.
Mhm. Diese jetzige Verschärfung, also die kommende Verschärfung des Lockdowns, die Kanzlerin will sich mit dem Ministerpräsidenten am Dienstag treffen, wird ja auch begründet mit der Angst vor Mutationen, also britische Mutationen, südafrikanische, brasilianische. Wie schätzen Sie das ein, also das Ding mit den Mutationen?
Ja, ich meine, das ganze Virus ist eine sehr fragwürdige Sache. Also nach meinem Kenntnisstand ist dieses Virus nach wie vor nicht wirklich als Krankheitserreger isoliert. und auch nicht angezüchtet worden. Und man hat auch im Tierversuch nicht experimentell mit diesem Erreger auch die Krankheit ausgelöst. Das sind ja die klassischen Kriterien für eine Infektionskrankheit. Ich muss den Erreger bei einer bestimmten Krankheit isolieren. Und wenn ich dann jemand anders damit infiziere, bekommt er auch diese Krankheit. Und bei anderen Krankheiten findet sich dieser Erreger nicht. Das sind so diese drei klassischen Postulate. Und das findet ja gar nicht statt. Die Diagnose wird ja jetzt gestellt, sogar ohne einen positiven PCR-Test. Aber selbst mit dem positiven PCR-Test ist es ja kein Nachweis eines Erregers, sondern ist es nur ein Nachweis von diesen kleinen Nukleotidfragmenten. Es wäre so ähnlich, als würde ich jetzt bei Ihnen einen Hauttest auf Tuberkulose machen, wo wir wissen, dass der sehr viele falsch positive Ergebnisse liefert und kein Arzt käme auf die Idee, aufgrund eines positiven Hauttests Ihnen zu sagen, Sie haben jetzt eine Tuberkulose, wenn dieser positiv ist. Sondern da muss Sputum gewonnen werden, also Material irgendwo aus dem Körperinneren. Und das wird dann sogar in einem Tierversuch aufgearbeitet. Und erst wenn man da zweifelsfrei den Erreger nachgewiesen hat, dann sagt man, okay, Sie sind krank, Sie haben diese Infektionskrankheit. Aber das passiert ja jetzt bei diesem Corona-Erreger überhaupt nicht.
Und, es gibt ja auch so viele asymptomatische, also so viele Leute, die sich gesund fühlen, die gar nichts haben. Ja. Die dann trotzdem eingesperrt werden, weil man gesagt hat, weil man sagt, du bist infiziert. Ja? Obwohl es gibt ja auch Studien, die besagen, dass diese Asymptomatischen überhaupt nicht infektiös sind. Und darauf kommt es ja eigentlich an.
Ja, das ist ja ohnehin so eine Annahme, dass man sagt, wenn jemand asymptomatisch ist und hat einen bestimmten Test positiv, ist er ein asymptomatisch Kranker. Das ist genau der Punkt. Gibt es dann überhaupt noch Gesunde? Eigentlich nicht. Und offensichtlich will eben auch die Medizin, dieser medizinisch-industrielle Komplex und viele Ärzte wollen scheinbar keine Gesunden mehr haben, sondern man ist dann eben nur asymptomatisch krank und hat angeblich relativ Glück. Aber man legt es ja häufig gar nicht mal darauf an, dass überhaupt dieser Test positiv sein muss. Es gab ja eine Aufarbeitung von der Initiative Qualitätsmedizin in Deutschland für das erste halbe Jahr 2020 und da waren ja 3/4 der Patienten in den Kliniken, die als Corona klassifiziert sind, die hatten ja nicht mal einen positiven PCR-Test. Die wurden nur aufgrund von gewissen Symptomen, also grippeähnliche Symptome, als Corona-krank identifiziert. Und das ist ja seit März letzten Jahres auch offiziell zulässig von Seiten der Weltgesundheitsorganisation. Und das ist natürlich der reine Humbug. Die Statistiken haben ja jetzt auch gezeigt, das ist die Influenza, das heißt die normale Grippe seit der 16. Kalenderwoche letzten Jahres nicht mehr gibt.
Aber habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, Leute werden als Corona-positiv gesehen, selbst sogar ohne PCR-Test, einfach weil diese Symptome haben, die ja bei allem, fast allen Atemwegserkrankungen gleich sind.
Ja, das ist nach der Kodierung der WHO seit dem März letzten Jahres auch zulässig, dass man das macht. Und es wird eben offensichtlich gemacht, weil die Diagnose Corona ja begünstigt wird. Sie bringt zusätzliches Geld ein. Und dann wird es gemacht und außerdem erkennt jeder, dass es politisch gewünscht ist. Und man hat dann ein Krankheitsbild, was von jeder anderen Art der Grippe mit verschiedenen anderen Erregern, Influenza, RS-Viren und was es sonst noch alles gibt, nicht zu unterscheiden ist, behauptet aber, dass es erstens eine eigenständige Krankheit sei, die eigenständige Folgekrankheiten hätte, obwohl diese Folgekrankheiten, die immer wieder in den Medien breitgetreten werden, all diese gibt es bei jeder anderen Grippe vorher auch. Das heißt, es gibt kein einziges charakteristisches Zeichen für diese Erkrankung und es wird der Erreger dieser Erkrankung nie nachgewiesen. Also von daher, das ist eine Chimäre ohne Ende, muss man sagen. Und wenn es eine neue Erkrankung wäre zu den vorhandenen Krankheiten, dann müssten wir ja zusätzliche Krankheitstage, zusätzliche Tote, zusätzliche Krankenhausbefunde haben. Aber die haben wir ja nicht. Den Vergleich gibt es ja. Sondern es sind eben Kranke weggefallen wie Influenza-Kranke. Und dafür nennt man diese Influenza-Kranken jetzt offensichtlich Corona-Kranke. Aber es gibt keinen zusätzlichen Toten und es gibt keinen zusätzlichen Kranken.
Mhm. Das heißt, Ärzte bekommen für einen Corona-Kranken mehr Geld als für einen Influenza-Kranken?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Dinge. Ich weiß jetzt nicht, wie es momentan in Österreich gehandhabt wird, aber in Deutschland ist es so, dass einerseits, wenn sich ein niedergelassener Arzt als Corona-Schwerpunktpraxis registriert, bekommt er im Jahr 48.000 Euro dafür. Einfach so, nur weil er Corona-Schwerpunktpraxis ist. Und wenn dann jemand kommt, der möglicherweise grippekrank ist, dann werden Maßnahmen gemacht, die gehen noch extra. Also das ist nur eine Pauschalvergütung, die gibt es dafür, wenn man eben sich als Corona-Schwerpunktpraxis zur Verfügung stellt. Und ich habe jetzt vor kurzem auch gehört, dass niedergelassene Kollegen ja häufig darüber klagen, dass bei der Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung, die ja hier den Geldtransfer in Deutschland macht, in der Regel ja weniger ankommt, als man üblicherweise sich erwartet hat, weil irgendwie Kürzungen stattfinden. Und jetzt haben mir Kollegen mitgeteilt, sie haben mehr bekommen. Und da stand dabei, dass das eben eine Corona-Ausgleichszahlung von 1.000, 2.000 Euro zusätzlich im Monat gewesen wäre, die man einfach ohne Antrag ausgezahlt hat, während andere für diese Ausgleichszahlungen in anderen Berufen ja aufwendig erstmal Anträge stellen müssen.
Interessant. Jetzt heißt es von Intensivmedizinern, Entwarnung auf den Intensivstationen, wo ja die Covid, wir haben es ja gerade gesagt, die Covid-19-Patienten zurückgehen. Entwarnung kommt erst, wenn es weniger als 1.000 Corona-Patienten auf Intensivstationen gibt, also in ganz Deutschland. Gibt es irgendeine Evidenz für diese Zahl?
Es gibt ja für diese ganzen Mindestzahlen überhaupt keine Evidenz. Und man sieht ja auch, dass die ständig gewechselt werden. Man hat ja am Anfang diesen berühmten R-Faktor gebracht und hat gesagt, ja, der müsse unter 1 sein. Da hat man gesagt, naja, so 0,7 bis 0,8 müsse man schon erreichen. Jetzt die letzten R-Faktoren, was ja auch keine gemessenen, sondern errechneten Größen sind, die lagen bei 0,5 bis 0,6. Deswegen hört man von denen in den Medien jetzt gar nichts mehr, weil die deutlich unter diesem einmal eingezogenen Limit drin sind. Also das ist überhaupt keine besonders ansteckende Krankheit, das muss man auch mal vielleicht hier bei der Gelegenheit klar sagen, der R-Faktor, der eben so ein Maß für die Ansteckungsfähigkeit einer Infektionskrankheit sein soll, ist bei einer sehr ansteckenden Krankheit wie den Masern bei 17 bis 18. Ui. Und jetzt dümpeln wir die ganze Zeit bei 1 oder weniger herum, also von besonders ansteckend kann überhaupt nicht die Rede sein und vor allem nicht ansteckender als jede andere Atemwegserkrankung, die wir hatten. Und dann können wir gleich weitergehen zu dem nächsten Grenzwert, wo man gesagt hat, ja, es dürfen nicht mehr als 50 pro 100.000 Menschen krank sein. Das ist ja die Grenze für eine seltene Krankheit. In Europa gibt es ja diese Definition. Eine seltene Krankheit ist eine Krankheit, die nicht häufiger ist als ein Kranker bei 2.000 Einwohnern. Wenn man das hochrechnet, sind das 50 pro 100.000.
Herrlich.
Also das Kriterium für eine seltene Krankheit. So, und da sage ich, wenn es über die 50 rausgeht, dann haben wir eine bedrohliche Situation. Nein, wir haben zu dem Zeitpunkt eine seltene Krankheit. Und da wir im Winterhalbjahr selbstverständlich deutlich höher, das weiß jeder, der ein paar Lebensjahre hinter sich hat, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, entsprechende Erkrankungen hat, da erreicht man diese 50 pro 100.000 Tage. Und jetzt gibt es ja sogar eine neue Initiative, die vermutlich auch wieder auf die amerikanischen Milliardäre zurückgeht, dass der Wert auf Zero zu drücken wäre.
Zero zuerst Covid, hieß, genau.
Naja, zuerst hieß diese Initiative ja Flatten the Curve, um eben sozusagen Maßnahmen möglichst lange herauszuziehen. Jetzt ist das offensichtlich ausgenudelt. Jetzt geht man her und sagt Zero. Also ich verstehe ja, wenn man so ein Ziel bei Verkehrstoten anpeilt und sagt wirklich, da möchten wir null Verkehrstote haben. Aber bei Kranken, bei irgendeiner Art von Krankheit anzustreben, alles, was über null ist, ist eine Katastrophe. Also ich meine, das ist einfach völlig unrealistisch. Und das heißt eben, dass es schon lange nicht mehr eigentlich nie um Krankheit, Gesundheit, Schutz und Medizin ging, sondern dass das Ganze eine einzige Nebelwand ist.
Mhm. Ja, also ich glaube, selbst bei Verkehrsunfällen wäre es nicht möglich, das auf Null zu bringen, wenn man nicht alle Verkehrsmittel abschafft. Ja,
also ja, das wäre ja genau, wie Sie es jetzt so bringen, die analoge Situation. Der Mega-Lockdown im Verkehr, null Verkehrstote heißt, es bewegt sich keiner mehr. Weder als Fußgänger, noch als Radfahrer, noch als Autofahrer. Dann kriegen wir das schon hin. Die Gesellschaft ist nur dann eine völlig andere Gesellschaft und wird jetzt, nachdem sie jahrhundertelang umgestaltet worden ist, so nicht mehr funktionieren. Und wenn ich sage, wir brauchen hier null Grippekranke, ja, dann funktioniert das nicht mal, wenn wir uns alle nicht mehr bewegen. Denn es ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt seit Monaten völlig untergeht. Es wird ja so getan, als wäre eine Grippeerkrankung immer eine Ansteckung durch einen anderen Menschen. Ja, man kann sich bei einem anderen Menschen anstecken und dadurch dann auch die ähnliche oder gleiche Erkrankung von den Symptomen her haben. Aber es werden jedes Jahr seit Jahrhunderten Menschen grippekrank, die das nicht von einem anderen Menschen übertragen bekommen haben, sondern die einfach krank werden unter den Bedingungen. Also das weiß ja jeder selbst. Sie hatten keinen Kontakt zu jemandem, sind aber mal vielleicht zu leicht bekleidet, ohne entsprechende Kleidung, ohne entsprechenden Schal, in der Kälte draußen gewesen, waren dann wieder im überhitzten Raum, sind dann nochmal in die Kälte rausgegangen, wieder zurück. Ja, und dann, 2-3 Tage später, haben sie die typische Grippesymptomatik, obwohl kein Mensch weit und breit war, was er zeigt, dass man eben durch seine eigene Situation, wie die Abwehrlage ist, krank werden kann. Weil wir haben auf unseren Schleimhäuten immer irgendwelche Mikroorganismen, die uns aber Monate, Jahre lang überhaupt nichts zu schaffen machen und die uns gar nicht stören. Aber unter bestimmten Bedingungen, wenn wir sozusagen, ich sag mal, wirklich ein Loch im Immunsystem haben, dann passiert es halt. Und das ist natürlich auch der Grund, wenn ja hier jetzt auch von der höchsten Politik gejammert worden ist, ja, wir müssen den Lockdown machen, weil wir die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können. Das heißt ja, die Herrschaften gehen davon aus, dass man bei jeder Infektion die Infektionskette bis zum anderen Menschen nachvollziehen kann. Das ist aber nicht der Fall. Also ich würde mal über den Daumen sagen, also mindestens die Hälfte der Atemwegserkrankungen werden eben nicht durch einen anderen Menschen hervorgerufen, sondern die bekommt man ohne zwischenmenschlichen Kontakt. Einfach, weil ja ein großer Teil einer Infektionskrankheit ist ja immer das eigene Immunsystem.
Aha, interessant. Das heißt, diese Erreger sitzen in unseren Schleimhäuten sowieso und es kommt im Grunde auch auf uns an, ob sie durchkommen mit einer Grippe oder mit einer Krankheit oder nicht. Das hängt von unserem Immunsystem ab.
Genau. Und das ist einfach die Frage, was Sie suchen. Wenn Sie jetzt irgendwo einen Schleimhautabstrich machen, kann es auch sein, dass Sie da eine Tetanusbazille finden. Und auch in 5 Jahren eine Tetanusbazille finden. Sie werden aber trotzdem nie an Tetanus krank sein. Ja, sind letzten Endes ein riesiges Korallenriff, da wir sind innen und außen voll mit irgendwelchen Mikroorganismen, Bakterien, Viren, die wir zum Teil brauchen wir sie nicht, aber das heißt, da holen sich diese Mikroorganismen untereinander ein Gleichgewicht schalten sich gegenseitig aus, oder manche sind halt nur für uns, wir sind Fortbewegungsmittel für die, sage ich mal, sie sind Passagiere, ohne dass sie uns krank machen, aber dann jetzt irgendwo von der Haut oder von der Schleimhautoberfläche irgendeine Probe zu nehmen und einen Test zu machen, das ist völlig widersinnig. Und jetzt damit ein Infektionsschutzgesetz, ob in Deutschland oder in Österreich oder in anderen Ländern zu begründen, ist natürlich überhaupt nicht rechtsfähig, weil Infektionsschutzgesetz greift dann, wenn überhaupt Infektionen da sind. Aber ein Nachweis auf einer Körperoberfläche ist ja kein Infektionsnachweis, wie wir wissen. Sondern da muss ich schon im Körper, im Blut, in einer inneren Körperflüssigkeit etwas nachgewiesen haben. Und auch dann heißt das nicht automatisch, sondern da gehört ein kranker Mensch dazu. Mhm. Aber da sehen Sie, das hängt ja alles wieder zusammen. Und deswegen braucht der medizinisch-industrielle Komplex natürlich auch dieses Konstrukt, dass er sagt, ja, es gibt eben Leute, die haben etwas und fühlen sich gesund. Das sind aber dann eben asymptomatisch Kranke, die nicht, wie wir sagen müssen, wir sind eben Gesunde. Also wenn ich bei Ihnen und bei mir irgendwelche Abstriche irgendwo auf der Oberfläche mache, dann werde ich selbstverständlich auch sogenannte Krankheitserreger dabei finden. Und deswegen fühlen Sie sich trotzdem jetzt gesund und ich mich auch. Und wir sind nicht krank, nur weil da irgendwas nachgewiesen wird.
Genau, 2014 hat das ja Professor Drosten auch genauso gesehen. In diesem Interview mit dem Handelsblatt hat er gesagt, bei MERS, ja, wenn ein Virus bei einer Krankenschwester über die Schleimhaut huscht und man macht da einen PCR-Test, dann ist sie nicht krank, aber der Test schlägt an. Ja? Also das war 2014, da hat er eigentlich recht gehabt.
Tja, aber offensichtlich ist das Denken von einigen sogenannten Wissenschaftlern halt davon abhängig, woher sie ihr Geld beziehen. Anders kann man es nicht mehr sagen. Denn wenn man nüchtern nachdenkt und es gibt nun mal seit etwa 150 Jahren das Wissen über Mikroorganismen, die zusammenhängen mit einem Immunsystem, dann ist es wirklich furchtbar primitiv, was wir jetzt momentan in der Gesellschaft aufführen, dass wir sagen, es gibt gute Mikroorganismen und es gibt böse. Und die Bösen, da kann uns jederzeit irgendein Mikroorganismus anfallen und macht uns krank. Es geht ja schon eben mit diesen ganzen Kontaktsperren und diesen unsinnigen Mund-Nase-Bedeckungen los, wo ja auch nachgewiesen ist, dass sie einen Kontakt Face-to-Face von 15 Minuten brauchen, damit sie mit ihrer feuchten Aussprache über ihre Aerosole vielleicht jemand anders eine Ansteckung bereiten könnten. 15 Minuten, wenn sie einen kürzeren Aufenthalt haben, wie das üblicherweise in den Geschäften und Läden ist, ist das Infektionsrisiko null. Das ist ja alles nachgewiesen. Nicht? Und es gibt auch noch ältere Daten, die Pocken, die es ja jetzt derzeit nicht mehr gibt, die waren ja mal sehr verbreitet gewesen. Und da hat es Ende des 18. Jahrhunderts einen englischen Arzt gegeben. Und der hat damals mal versucht zu bestimmen, was ist der kleinste Mindestabstand zwischen zwei Menschen, den man einhalten muss, damit sich ein Mensch beim anderen nicht anstecken kann. Und er hat das damals gemacht und hat festgestellt, dass das 18 Inches sind, also umgerechnet 45 Zentimeter, sagen wir 50 Zentimeter. Und die Pocken, die sind aber erheblich ansteckender als jede Grippe. Also das ist wie Masern oder schlimmer, da können sie sich ja auch nur an den Kleidungsstücken zum Beispiel anstecken. Da reichen 50 Zentimeter aus. Und er hat es damals dann gemacht, dass pockenkranke Kinder, die wurden dann also in Kliniken untergebracht und die Betten wurden in einem Abstand aufgestellt von 50 Zentimetern, die durften sich links und rechts nicht rauslehnen. Und man hat gesehen, dass das funktioniert tatsächlich mit den 50 Zentimetern. Also das geht nicht weiter. Und diese lächerlichen Spekulationen, die jetzt in den Medien immer zirkuliert sind, 2 Meter, 3 Meter, oder es gibt ja auch Städte, wie ich gehört habe, die verlangen einen Abstand zwischen zwei Menschen von 5 Metern. 5 Meter. Um keine Infektion zu provozieren. Das ist alles völlig evidenzfreier Unsinn, um hier wirklich eine Gesellschaft zu verunsichern und auch zu zerstören, muss man sagen. Aber die Fakten, die liegen lange auf dem Tisch, dass es gibt keine Erkrankungen, die so ansteckend sind, dass wir beim normalen Umgang miteinander uns einfach anstecken würden. Denn mindestens die Hälfte jeder Ansteckung, die entsteht, das ist das Immunsystem eines Menschen.
Ja, und jetzt sind ja auch noch FFP2-Masken im Gespräch. Bayern ist vorgeprescht und hat die schon eingeführt im Nahverkehr und in Supermärkten. Möglicherweise kommt das auch für ganz Deutschland. Wie sinnvoll ist das denn dann?
Ja, das macht genauso wenig Sinn wie diese Community-Masken, die vorher verwendet worden sind. Bei den Community-Masken hat es nie eine Evidenz gegeben. Und bei den FFP2-Masken, die zwar sozusagen virendicht wären, aber die hat ja auch in den Kliniken keiner verwendet. Also kein Operateur hat mit einer FFP2-Maske operiert, wenn er sich gesund gefühlt hat, obwohl er ja nach der heutigen Definition auch ein asymptomatischer Kranker sein könnte. Und wir wissen nicht, dass durch Operateure Leute irgendwie grippekrank geworden werden, weil sie ohne FFP2-Maske operiert haben. Und dann gesunde Leute, die sich hier im Abstand von 1, 2, 3 Meter begegnen, sollten eine FFP2-Maske haben. Also das ist einfach grober Unsinn, kann man sagen. Mhm. Und offensichtlich, da steckt jede Menge Korruption dahinter. Ich meine, das ist ein Riesengeschäft für Hersteller. Wir wissen, die Masken sind billig herzustellen. Die konnten am Anfang nicht geliefert werden. Jetzt werden sie geliefert. China hat vermutlich die Produktion hochgefahren. 3M in den USA verdient kräftig dran. Und wir wissen ja auch von den Apothekern, in Deutschland zumindest ist es so, dass die vom Staat Erlaubnis bekommen haben, diese Masken für 6 Euro pro Stück zu verkaufen, unabhängig davon, zu welchem Einkaufspreis.
Oh, das ist
und der Einkaufspreis, der liegt so in der Größenordnung bei einem Zehntel, also bei etwa 60 Cent, habe ich mir sagen lassen. Und die werden dann für mindestens 6 Euro vertickt. Also das sieht man, also es geht hier wirklich nur um Kommerz, um Gesundheitsschutz geht es überhaupt nicht mehr. Und da muss man ja sagen, da wird es ja noch gefährlicher als bei den anderen Masken, wenn Menschen eine Atemwegserkrankung haben. Wenn sie ja jemals so eine FFP2-Maske aufgehabt haben, ich hatte das schon mal früher beim Staubschutz bei irgendwelchen Arbeiten, die dann sehr dicht waren, da merken sie mal, dass dann jeder Atemzug anstrengend wird. Also da ist es nicht nur, dass sie eben dieses erhöhte CO2 bekommen, weil einfach der Atemwegswiderstand erhöht ist, sondern der ist noch viel, viel mehr erhöht. Eine körperliche Anstrengung ist damit gar nicht mehr zu machen. Und da gibt es ja auch arbeitsrechtliche Vorschriften. Schon mit den normalen Mund-Nasen-Bedeckungen dürfen Sie, glaube ich, nur 2 Stunden im Schritt tragen. Und wenn Sie jetzt in Verkehrsmittel einsteigen, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der von Düsseldorf nach Wien fährt und sagt, er sitzt dann 7 Stunden im Zug, 7 Stunden mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und dann mit einer FFP2-Maske. Also das ist überhaupt, kann nicht zulässig sein, weil da drohen einfach Gesundheitsschäden bei denjenigen Leuten. Und ich habe mir auch vom Rechtsprofessor mal sagen lassen, ein Staat kann nicht einfach irgendwelche Maßnahmen erlassen, weil er Lust dazu hat, sondern er muss schon auch irgendwie das auf der Basis einer Evidenz haben. Und es reicht auch nicht, dass man bezahlte Wissenschaftler von der Leopoldina eben sagen lässt, das sagt mal jetzt bitte schön, das ist gut, ohne dass in dem Papier irgendeine wissenschaftliche Studie überhaupt nur zitiert wird. Das reicht dafür nicht.
Sie haben ja gerade gesagt, es geht nicht um Gesundheit. Ich durfte ja schon mal in Ihr neues Buch Heilung Nebensache reinspicken. Sie sprechen dort von der Enteignung der Gesundheit. Das setzt voraus, dass Gesundheit eine Ware ist.
Ja, das ist offensichtlich in den letzten Jahrzehnten eigentlich so geworden. Der Begriff Enteignung der Gesundheit, den habe nicht ich geprägt, sondern Ivan Illich. Das war ein Theologe, der vor 50 Jahren ein epochemachendes Buch geschrieben hat, zu den Zuständen in der Medizin, als alles noch gar nicht so schlimm war wie heute, der eben diesen Begriff geprägt hat, der heute jetzt eigentlich in voller Dimension eintritt. Das heißt, Gesundheit ist zu einer Ware geworden und eine Ware kann man eben auch mal enteignen und eben jemanden dann als nicht mehr gesund erklären, obwohl er gesund ist, dann ist er eben der asymptomatisch Kranke und der muss dann unter Umständen zwangsbehandelt werden oder auch prophylaktisch mit irgendwelchen Impfungen. Und da wird die Geschichte nicht nur gefährlich, da wird sie einfach kündigen.
Wem gehört unsere Gesundheit dann? Der Pharmaindustrie?
Ja, so stellen sich das offensichtlich einige Menschen auf diesem Planeten vor. Aber solange wir noch selbstbestimmte Wesen sind, gehört unsere Gesundheit uns. Und man sollte auch davon ausgehen, dass üblicherweise Menschen an ihrer eigenen Gesundheit interessiert sind. Das kann man sagen, nicht jeder im gleichen Maße. Aber es unternimmt ja auch niemand etwas dagegen, wenn jemand beispielsweise raucht und damit seine Gesundheit schädigen kann. Das stört niemanden, obwohl angeblich die Politik um jedes Menschenleben kämpft. Während auch bei den Verkehrstoten, da werden ja auch keine Maßnahmen gemacht. Also wenn Sie denken, einfache Dinge, wie entsprechend diese Abbiegeassistenten bei den LKWs, wo jedes Jahr so und so viele Fußgänger und Zweiradfahrer zu Tode kommen, weil sie der Lastwagenfahrer in diesen neuen hohen LKWs gar nicht mehr sieht. Da hat man jetzt auch nur so ganz lauwarme Lösungen gemacht. Und hier sagt man jetzt, ja auch wenn Sie keinerlei Symptome haben, müssen Sie sich möglichst in einen Ganzkörperschutzanzug verpacken, damit Sie einen anderen nicht schädigen könnten, obwohl ja nie nachgewiesen worden ist. Und auch es wird auch nie nachgewiesen werden, dass ein asymptomatischer ansteckend ist. Das ist einfach unsinnig, weil dann können wir unsere zwischenmenschlichen Kontakte einstellen. Wir sind aber nun mal soziale Lebewesen. Wir sind nicht einzugehen von der ganzen Welt.
Genau, und wir werden auch irgendwann mal sterben müssen. Wenn Heilung Nebensache ist, so wie Ihr Buchtitel heißt, was ist dann Hauptsache?
Ja, die Hauptsache ist offensichtlich das Geschäft. Das wird zwar gerne so ein bisschen zur Seite gedrückt, als käme es dann nicht drauf an. Aber da müssen wir auch klar sagen, das hat eine ganz schlechte Tradition in der Medizin, wenn wir zurückgehen, auch früher, als es keine Pharmafirmen gegeben hat, da war Gesundheit auch ein Geschäft. Da war zum Beispiel die katholische Kirche sehr groß im Geschäft. Und die hat gesagt, was heilt, das ist unser Segen, das ist die Berührung von Reliquien, das sind die Wallfahrtsorte. Und das war auch nicht umsonst gewesen. Und da war die Kirche daran interessiert, dass es zum Beispiel gar keine wirksame Medizin gegeben hat. Deswegen hat es auch damals diese furchtbare Medizin mit den Säftelehren gegeben, bei dem man ja den Kranken eigentlich nur geschadet hat, aber nie genützt hat. Und es durfte ja beispielsweise dann von ausgebildeten Ärzten zunächst kein Messer verwendet werden, das heißt, sie durften nicht operieren. Operiert haben deswegen Handwerker, die Barbiere und Bader, weil eben die Kirche gesagt hat, Ärzte dürfen kein Blut vergießen. Und von daher hätten dann Menschen, die eine Operation mal gebraucht hätten in bestimmten Situationen, hätten dann eben auch versterben müssen, wenn es nur Ärzte gegeben hätte, weil die dürften einfach nichts machen, sondern entweder kommt die Heilung von oben oder sie kommt halt gar nicht. Das war ein Geschäft. Und jetzt hat es halt, ich sag mal, im 19. Jahrhundert war eigentlich der große Wechsel gewesen, dass dann diese Heilsreligion, die die Kirche vorher jahrhundertelang wahrgenommen hat, auf die Medizin übergegangen ist. Dass man eben gesagt hat, wir machen mit unseren synthetischen Pharmaka gesund. Und es war auch die Zeit 1870, 1880, wo wo eben dann diese Keimtheorie aufkam. Man hatte Mikroorganismen als Krankheitserreger nachgewiesen und hat eben dann diese Mikroorganismen als Schuldige für alles Mögliche dargestellt. Andere Krankheitsursachen hat man einfach ausgeblendet. Dabei war es ja damals auch nicht so, wenn es Cholera oder den Typhus gegeben hat, dass die Erreger so gefährlich waren, sondern die Lebensbedingungen der Menschen waren so schlecht. Nicht? Die Städte sind immer größer geworden, es gab keine adäquate Kanalisation, die Luft war verschmutzt, die Leute waren unterernährt, hatten niedriges Einkommen. Deswegen hat es die Seuchen gegeben. Aber nicht, weil der Cholera-Erreger so schlimm war oder der Typhus-Erreger. Das war alles nicht der Fall gewesen. Nicht?
Aber gilt das auch für die Pest?
Ja, weil bei der Pest.
Herr Söder so gerne anführt.
Ja, bei der Pest, da war es ein bisschen anders. Die Pest ist ja früher gewesen, also sagen wir mal im Mittelalter und auch etwas früher gab es diese Phasen, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Es wurden viele Seuchen damals als Pest bezeichnet, die ganz unterschiedliche Symptome gemacht haben. Also ob da die Pest, die dann im Buch steht, auch tatsächlich von dem Pesterreger gekommen ist, das können wir nachträglich gar nicht mehr klären. Aber wo jetzt wirklich so eine Pest stattgefunden hat, da waren es natürlich auch soziale Verhältnisse. Es war nicht unbedingt vielleicht um die Armut gewesen, sondern einfach eine Nachlässigkeit in der Gesellschaft. Also man hat sich zum Beispiel um die eigenen Exkremente, um die Exkremente der Tiere, hat man sich nicht weiter gekümmert. Das ist einfach im Haus und auf der Straße liegen geblieben. Da hat es Verwesung gegeben. Dann haben sich Ratten gebildet und die Ratten haben ja über die Rattenflöhe dann eben diesen Pesterreger weitergegeben. Das heißt also, es waren eben gewisse tolerierte Situationen der Verwahrlosung. Aber ohne das hätte es diese Epidemien in dieser Form nicht gegeben. Und jetzt, ob Corona oder Influenza mit der Pest zu vergleichen, das ist einfach grob daneben. Man merkt halt nur, dass Herr Söder von vielen Dingen wirklich überhaupt keine Ahnung hat.
Mhm. Kommen wir wieder in die Gegenwart. Sie recherchieren ja seit Jahren die Hintergründe des Medizingeschäfts. Was glauben Sie, wie groß ist der Einfluss von Big Pharma auf Wissenschaftler und Politiker in dieser Corona-Krise?
Ja, der ist extrem hoch. Es ist ja schon vor etwa 20 Jahren gewesen, dass namhafte Wissenschaftler, wie zum Beispiel der schon erwähnte John Ioannidis, der festgestellt hat, dass bei einer Analyse 80% der veröffentlichten wissenschaftlichen Ergebnisse nicht reproduzierbar sind, wenn man die Studie nachbaut. Was ja nichts anderes heißt, als dass die Studienergebnisse nicht gestimmt haben. Denn wenn die Studienergebnisse stimmen, muss jeder andere Wissenschaftler auf der Welt diese Studie, wenn er sie gleich nachbaut, auch zu den gleichen Ergebnissen führen. So, das war also vor 20 Jahren. Und das Ganze hat sich seither eben massiv verschärft. Und es sind eben viele Institute, die sind eigentlich ganz einseitig abhängig von den Zahlungen aus der Pharmaindustrie. Es ist auch so, dass etliche Staaten, auch zum Beispiel in Deutschland, die Forschungsgelder von Seiten des Staates zurückgefahren worden sind, sondern man hat es dann eben gesagt, ja, der Staat muss Geld sparen und die Gelder kommen dann aus der Pharmaindustrie. Das heißt also, dass Kollegen, die sich um Lehrstuhl bewerben, nicht in erster Linie gefragt werden, was sie denn fachlich so können, was sie so publiziert haben und ob sie denn auch irgendwelche die nötige Empathie eines Arztes mit einem Kranken haben, sondern die Frage ganz konkret, wie viele sogenannte Drittmittel bringen sie mit. Das heißt also, wie viel Geld von Pharmaindustrien und anderen Unternehmen, die eben Forschungsgelder an sie ausbezahlen, bringen sie mit, und jemand sagt, ich habe so und so viele Millionen in der Hinterhand, die werden an mich ausgezahlt, wenn ich bestimmte Studien mache, dann sage ich, okay, dann sind Sie der richtige Mann, weil Sie brauchen dann hier keine Forschungsgelder von uns. Und so sind eben reihenweise jetzt über viele Jahre Lehrstühle besetzt worden. Und entsprechend ist es natürlich so, dass dann nur die Studien gemacht werden, die im Interesse der Pharmaindustrie sind und dann letzten Endes auch die Ergebnisse in dieser Richtung laufen. Wenn die Ergebnisse unerwünscht sind, dann werden diese Studien einfach nicht weitergeführt, dann werden diese Studien eingestampft und diese Ergebnisse gibt es dann einfach gar nicht. Also man kann davon ausgehen, dass es wirklich mindestens 90% der sogenannten Wissenschaft ist eine reine Pharmawissenschaft, also eine wirklich industrieabhängige Wissenschaft.
Ja, in den klassischen Medien, da kriegen wir ja vor allem Experten präsentiert vom RKI, dem Paul-Ehrlich-Institut, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leopoldina. Sie haben es vorhin schon mal gesagt, das sind ja allesamt keine politisch unabhängigen Einrichtungen. Gibt es dort auch Verbindungen der einzelnen Leute zur Pharmaindustrie? Kann man das so nachvollziehen, richtig?
Ja, ich denke schon. Also ich kann da jetzt keine Einzelfälle herausziehen, aber es ist ja zum Beispiel im RKI bei einigen Leuten bekannt geworden, dass sie zu Laborfirmen Verbindungen haben, auch sogar zu Biowaffenlabors Verbindungen haben. Der Herr Drosten hat ja bekanntermaßen zu dem Herrn Land, einem Großlabor, das jetzt diese Tests da herstellt und verkauft, innigste Verbindungen. Also da ist der kommerziellen Verbindung Tür und Tor geöffnet, muss man sagen. Und das ist eben leider seit Jahren so im Gesundheitsministerium, auch im Bundesinstitut für die Arzneimittelzulassung. Also da sitzen seit Jahren Leute, die eben wirklich industriehörig sind. Und das ist ja auch bei der Kraftfahrzeugzulassung mit dem Dieselskandal rausgekommen. Da wurden ja dann so E-Mails verbreitet, dass der Leiter in diesem der Kraftfahrzeugbundesstelle in Deutschland seine Mitarbeiter mit industriefreundlichen Grüßen, hat er ihnen Mails geschrieben, Unterschrift. Ne? Ja, und das ist dasselbe. Ich meine, wenn Sie anschauen, Paul-Ehrlich-Institut überwacht letzten Endes Meldungen von Impfreaktionen. Ja, aber diese Impfreaktionen, die werden nicht veröffentlicht. Die sind nicht zugänglich. Zugang haben außer dem Paul-Ehrlich-Institut nur die Pharmafirmen. Aber auch die Ärzte erfahren nichts darüber. Ich meine, sowas spricht ja Bände. Und wenn wir sehen, dass beim Robert-Koch-Institut es auch seriöse Mitarbeiter dort gibt, die beispielsweise in dieser Sentinel-Gruppe für Atemwegserkrankungen ja auch publiziert haben, dass seit der 16. Kalenderwoche letzten Jahres die Influenza weg ist und dass die ganzen Monate danach bis zum Oktober keinerlei Coronavirus-Aktivität war. Und dann jetzt auch nur eine relativ geringe Coronavirus-Aktivität ist, dann spricht das alles gegen diese Pandemie oder zeigt eben, dass die nicht vorhanden ist. Aber diese Ergebnisse aus dem eigenen Haus werden vom Führungspersonal des RKI, von Herrn Wieler, werden einfach ignoriert.
Ja, das RKI ist eh lustig. Ich meine, das RKI hat ja vor einem halben Jahr den Pathologen davon abgeraten, Obduktionen fortzuführen. Ja. Und seitdem wird halt munter in allen Medien gemeldet, entweder so und so viele Leute gestorben im Zusammenhang mit Corona oder mit oder an Corona. Ich meine, das ist ja ein großer Unterschied, ob jemand mit Corona oder an Corona stirbt. Müsste man nicht jeden Corona-Toten obduzieren?
Ja, wenn man das genau wissen wollte, ja. Ich glaube, dass es nur bei vielen Leuten eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn macht, die Obduktion, weil sie können dann eigentlich auch vieles nicht mehr klären. Das Durchschnittsalter, was ich zuletzt gelesen habe in Deutschland, der sogenannten Corona-Toten, ist 84 Jahre. Das sind Leute, die sind eigentlich schon über ihrer durchschnittlichen Lebenserwartung. Und wenn sie die aufschneiden, dann werden sie jede Menge pathologischer Befunde finden. Das heißt also, sie haben dann vielleicht 15, 20, 25 Diagnosen, wenn sie das wollen. Es ist auch so, wenn dann jemand jetzt ja einige Todesfälle unmittelbar nach der Impfung, die also eigentlich so wahrscheinlich sind, dass es nichts anderes sein kann als Impffolge und alles plausibel ist.
Das sind jetzt die Vorerkrankungen.
Ja, dann sind das auch wieder die Vorerkrankungen. Genau. Und wenn Sie jetzt zur Klärung der Frage die Leute obduzieren, dann finden Sie natürlich auch die Vorerkrankungen. Dann hat er eben eine verengte Herzkranzarterie, dann hat er eine schwere obstruktive Lungenerkrankung und dann können Sie am Schluss sagen, ja, was war es denn nun gewesen? Sie können es dann kaum mehr eindeutig klären, obwohl Sie sicherlich auch Zeichen finden werden, dass da zum Beispiel eine schwere Immunreaktion stattgefunden hat. Aber sie werden es nicht mehr eindeutig klären können. Das heißt also, je älter Menschen werden, umso unsinniger werden eigentlich Obduktionen, weil sie dann einfach Schwierigkeiten haben, auch eine Kausalität noch festzustellen. Oder denken Sie nur daran, wenn jemand mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, war ja mehrere Fälle von Kindern mit einer körperlichen Anstrengung, die dann ja tot umgefallen sind, wo man ja auch bis heute behauptet, es gibt keinen Zusammenhang, da sind ja Obduktionen gelaufen. Aber Sie können es mit einer Obduktion nicht mehr feststellen. Das wäre das Gleiche, wenn sich jemand mit Plastiktüte über den Kopf zieht oder mit einem Kopfkissen erstickt wird. Der Anstieg des Kohlendioxids, der dann schließlich zu einer Herzrhythmusstörung und zum Herzstillstand führt, den sehen Sie nicht mehr. Das Herz steht, die Herzrhythmusstörung können Sie am Toten nicht mehr feststellen. Sie können die Blutgase, die verändert gewesen sind zum Zeitpunkt des Todes, können Sie auch nach dem Tod nicht mehr feststellen. Sie können dann eigentlich nur sagen, ja, gerade jetzt bei Kindern oder Jugendlichen, wir haben keine andere Ursache. Aber Sie können die Ursache nicht beweisen. Die Ursache liegt außerhalb des Sektionstisches irgendwo in der Lebenswelt. Und von daher bin ich großer Freund von Sektionen, um Dinge zu objektivieren. Aber man muss es eben immer im Einzelfall entscheiden, ob es bei einer gewissen Fragestellung Sinn macht. Und bei sehr alten Menschen werden Sie am Schluss nur eine Fülle von Befunden kriegen, wo jeder sich das herauslesen kann, was er will.
Mhm. Ja, genau, wie es gerade passt. Ne? Also 10 Menschen, die ziemlich genau nach der Impfung, also ich glaube so circa einen Tag nach der Impfung gestorben sind, werden jetzt übrigens, wird das jetzt vom Paul-Ehrlich-Institut untersucht, aber die sind sich jetzt schon sicher, das liegt an den Vorerkrankungen. Was halten Sie denn generell von diesem Plan der Durchimpfung der ganzen Welt, kann man ja sagen. Es geht ja gar nicht nur um Deutschland. Obwohl man so viel einfach noch nicht weiß, ob man selber noch infektiös ist, andere anstecken kann, ob man selber geschützt ist, ob es Langzeitschäden gibt, weiß man auch nicht, weil die Studien ja nicht so lange gelaufen sind. Was halten Sie davon?
Ja, das ist wirklich einfach kriminell. Wir sind selbstbestimmte Menschen und da muss jeder über seine Gesundheit befinden können. Und wir sind ja nicht Menschen, die in erster Linie Gefährder sind. Und das ist ja der Hintergrund in der Betrachtung, dass man sagt, jeder Mensch muss hier zwangsbehandelt, zwangsgeimpft werden, weil er selber erstens völlig unfähig ist, verantwortlich zu handeln und weil er grundsätzlich als Gefährder einzustufen ist. Also das ist eine Einstufung, ein Menschenbild, das völlig unmöglich ist. So. Jetzt muss man bei der Impfung grundsätzlich sagen, das Impfkonzept ist ja eine sehr fragwürdige Geschichte. Solange es Impfungen gibt, der Nutzen von Impfungen ist wirklich, wenn man es jetzt mal gut angeschaut hat, wie ich das gemacht habe, ist eigentlich bei keiner Impfung jemals wirklich gesichert worden.
Aber auch nicht bei Masernimpfungen? Bei Masern oder Polio?
Nein. Also auch da können Sie das in meinem Buch nachlesen. Also das sind Dinge, da passt eben vieles nicht zusammen. Es wird ja gerne gesagt, dass Erkrankungen deswegen nicht mehr vorhanden sind oder nur sehr selten sind, weil geimpft worden ist. Aber das ist eindeutig belegt, dass die Erkrankungen alle schon selten geworden sind, bevor die Impfung kam. Also da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Aber gut, das muss man jetzt gar nicht mal so alles auf thematisieren. Aber bei einer Impfung stellt sich ja immer die grundsätzliche Frage, besteht ein tatsächliches Gefährdungsrisiko, weil ich mit jeder Impfung, wenn sie wirksam ist, auch ein Gefährdungspotenzial habe. Und das muss ja zusammenpassen. Und wenn ich jetzt eine epidemische Krankheitssituation habe, dass ich sage, alle paar Jahre kommt eine Krankheitswelle, aber jetzt haben wir momentan keine, dann macht es zum Zeitpunkt, wo Sie keine Erkrankungswelle haben, überhaupt keinen Sinn, über eine Impfung nachzudenken, weil Sie machen dann nur Menschen krank und schützen ja niemanden, weil die Krankheit nicht da ist. Es macht bestenfalls Sinn, wenn Sie eine Krankheitswelle haben oder wenn diese Krankheit in einer deutlichen Häufigkeit immer in der Bevölkerung vorhanden ist. So, jetzt sagt man, wir hätten jetzt eine Krankheitswelle, das geben aber die Daten ja gar nicht her. Wir haben die ganzen Jahre etwa die gleiche Zahl von Atemwegsinfektionen und wir haben jetzt nicht mehr Atemwegsinfektionen als sonst. Und wie gesagt, Corona wird ja bei keinem wirklich nachgewiesen. Es ist keine gesicherte Diagnose. Und wenn Sie sagen, okay, dann gibt es Erkrankungen, die sind in einer gewissen Häufigkeit vorhanden, aber dann müssen sie eben so häufig sein, dass die Schäden durch eine Impfung geringer sind als die Schäden, die eben entstehen könnten, wenn jemand nicht geimpft ist durch die Krankheit. Nehmen Sie jetzt, weil Sie schon die Masern angesprochen haben, die Masern, dann haben wir alle 3 bis 5 Jahre einen Todesfall durch Masern. Da müssen Sie also 3 bis 5 Jahre lang alle neugeborenen Kinder impfen. Das sind in Deutschland etwa 800.000. Nehmen wir mal bei 5 Jahren sind es 4 Millionen Impfungen. 4 Millionen Impfungen, damit sie einen Todesfall verhindern. Und vielleicht noch 5 oder 10 andere schwere Verläufe. So, sie haben aber bei jeder Impfung mindestens pro Million Impfungen einen Todesfall. Also wenn Sie sich jetzt die Impfung anschauen bei Covid, von den Fällen, wo mir das sehr wahrscheinlich erscheint, dass der Todesfall im Zusammenhang mit der Impfung ist, da sind sie eher bei 1 zu 100.000. Und schwere Nebenwirkungen, die zugegeben wurden im Paul-Ehrlich-Institut mit Intensivstationen allem, da sind sie eher bei 1 zu 10 bis 1 zu 20.000. Das heißt also, da macht es keinen Sinn, wenn Sie 4 Millionen Impfungen machen, haben Sie mindestens 4 Menschen umgebracht, eher wahrscheinlich mehr, und haben vielleicht 40, 50, 60 schwere Zwischenfälle produziert, um einen Bruchteil davon zu verhindern. Also bei einer seltenen Erkrankung macht es gar keinen Sinn. Schauen Sie sich aber jetzt die Impfungen bei uns in der Gesellschaft an, dann sind das alles Impfungen gegen sehr seltene Erkrankungen. Tetanus haben Sie in Deutschland keine 10 Fälle pro Jahr. Mumps, Masern, Röteln, alles. Das sind alles Fälle, wo Sie im niedrigen, zweistelligen Bereich bestens sind. Machen aber eine Massenimpfung mit allen schädlichen Wirkungen, weil Sie eben bei einer Impfung sehr viele auch toxische Substanzen einbringen. Da geht es ja nicht nur um den Erreger oder etwas, was die Antikörperbildung jetzt über so ein Eiweiß auslösen sollte, sondern da geht es ja um diese Zusatzstoffe, die drin sind. Und die sind nachweislich nun mal Giftstoffe. Und diese Giftstoffe kommen in den Körper rein auf eine Art und Weise, wie der Körper damit nicht umgeht. Wir identifizieren Giftstoffe über die Haut, über die Schleimhäute, über den Magen-Darm-Trakt, aber nicht, dass plötzlich irgendwo tief im Muskel ein Depot von Giftstoffen ist. Das ist für den Körper ein extremer Stress, das ist eine riesige Belastung. Und es gibt ja Gründe, warum die Impfstoffhersteller seit 32 Jahren der Aufforderung nicht nachgekommen sind, ein Nutzen-Risiko-Verhältnis ihrer Impfstoffe vorzulegen.
Vielen Dank. Ich beschäftige mich auch schon sehr lange mit diesem Thema, aber ich habe heute noch ein paar Sachen gelernt. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Pellerich.
Tja, Leute, tja, es wird vielleicht wirklich Zeit, dass wir uns unsere Gesundheit zurückholen, dass wir darauf beharren, dass sie uns gehört, die Gesundheit, und nicht den Politikern und Pharmaindustrie. Jetzt ist der kritische Patient, der kritische Mensch gefragt. Also bleibt tapfer, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, tschüss.